Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jetzt läuft's hier. Jetzt läuft's.
Läuft's?
Ja, Wahnsinn. Fußball ist immer noch Geschichte, deshalb reden wir auch immer noch drüber. Zum 79. Mal insgesamt und ja, letzte Woche, da ging es noch, Olli und Hans, um den VAR, um den Kölner Keller. Wir sind wieder raus aus dem Keller, aber wir endlich. Bleiben, glaube ich, geografisch gar nicht so weit weg. Das sage ich als Allgäuer, der sich da gar nicht auskennt. Aber in der Nähe von Köln ist meiner Meinung nach auch Hans, sag du's.
Ja, wir sprechen heute über das, wie die Elf Freunde zumindest behauptet, über das größte Fußballspiel aller Zeiten. Und wir sind in Folge 80 und haben bei
Nachholspiel... Wir sind in Folge 79.
Meine ich ja. Aber wir haben über dieses Spiel hier noch nicht einen Satz verloren.
Aber das größte Fußballspiel kommt dann in Folge 80.
Spannung aufbauen.
Aber du hast recht, wir haben wirklich noch nie drüber gesprochen.
Ja, man muss sagen, also die Elf Freunde hat damals, glaube ich, eine Abstimmung gemacht und es wurde einfach sofort dieses Spiel, über das wir heute sprechen werden, auf Platz 1 gewählt. Und es ist schon so, dass man sagen kann, es hat wirklich eine dramatische Wendung genommen. Und bevor ich jetzt zu lange rumwusel und keiner von euch den Folgentitel gelesen hat, wir sprechen natürlich heute über das Wunder von der Grotenburg oder wie man auch sagen kann, das Wunder von Uerdingen. Das legendäre, unvorstellbare 7:3 zwischen Bayer 05 Uerdingen und Dynamo Dresden im Rückspiel.
Klingt für mich wie ein Tiebreak.
7, ich wollte gerade sagen, es hat eher so ein bisschen so ein Tennisanstrich. Ja. Es war auf jeden Fall international, obwohl zwei deutsche Mannschaften aufeinander getroffen sind. Es war das Rückspiel, Viertelfinale des Europapokal der Pokalsieger am 19. März 1986.
Uerdingen gegen Dresden.
Uerdingen gegen Dresden.
Okay.
7:3. Jetzt sehe ich in deinem Blick die Frage, hat der Lewandowski damals schon mitgespielt?
Ja, A, wer hat so viele Tore erzielt und B, wie ging denn nochmal das Hinspiel aus, dass genau, das Rückspiel so ein Wunder ist? Also 7:3, klar 10 Tore, aber ja, ich bin sehr gespannt auf die heutige Folge. Ich muss zugeben, ich kenne den Begriff, das Wunder von Uerdingen und kenne ein, zwei Spieler, die dabei sind. die dabei gewesen sind, aber den genauen Ablauf, gerade hin, Rückspiel und so, boah, da bin ich sehr gespannt, was du uns heute hier
auftischt.
Wart ihr
damals schon auf der Welt, als das Spiel war?
Ich bin 85 geboren.
Ich nicht.
Ja.
Das heißt, ich war knapp...
Du warst ein halbes Jahr.
Ja,
nur dreiviertel Jahr.
Ja, genau.
Mario und ich waren noch nicht auf der Welt.
Nee, also Hans hat die besten Erinnerungen dran.
Natürlich, deswegen bereitet er heute auch die Folge.
Ja, eben, so machen wir das immer. Wer schon auf der Welt war, der bereitet vor.
Ich habe einfach die Eltern angerufen und die haben mir einfach erzählt, was ich damals im Wohnzimmer vom Fernseher gemacht habe. Das später. Aber ja, Lewandowski war natürlich nicht dabei. Liebe Grüße nach Wolfsburg. Da hatten wir auch mal eine schöne Folge. Aber dafür Rudi Bommer. Und Rudi Bommer, damals im Dienste von Uerdingen, wird gleich unser Telefongast sein. Wir werden ihn mit unserem knallgrünen Nachholspieltelefon anrufen und mit ihm natürlich über diese Spannung und über die Hintergründe dieses Spiels sprechen. Und Rudi Bommer war damals einer der Torschützen. Man muss nur sagen, wird er nicht gerne hören, er war jemand, der oder der Einzige auf dem Platz, der ein Eigentor erzielt hat.
Oh Gott.
Und damit, die
das eigentlich... Das sollte bitte nicht die erste Frage sein. Okay?
Nein, das nicht, aber er hat die eigentlich sehr aussichtslose... Situation oder Ausgangslage von Bayer Uerdingen damals noch ein wenig verschärft. Trotzdem ist er einer der großen Comeback-Helden von der Grotenburg und ich freue mich sehr darauf, mit ihm gleich zu quatschen, denn wir werden bis dahin, bevor wir Rudi Bommer einwechseln, so ein bisschen den Spielverlauf mal durchgehen. Das ist ja klar, das kennt ihr bei Nachholspiel, wir müssen uns erstmal alle auf den gleichen Stand bringen. Was macht die beiden Vereine aus? 1986. Zum einen muss man natürlich sagen, es ist ein deutsch-deutsches Duell in Zeiten der deutschen Teilung. Insofern war sportliches Prestige gegeben, aber natürlich auch jede Menge politische Brisanz. Und man kann sagen, das sportliche Weiterkommen glich somit auch einer politischen Systemfrage. Wir haben in der Folge mit Lutz Eigendorf viel darüber gesprochen oder unsere Kooperation mit den Kollegen von Fußball MML. Das Sportliche, gerade im Fußball, hat in der deutsch, deutschen Geschichte immer eine Rolle gespielt. Und auch in dieser Folge werden wir die politische Komponente nicht rauslassen, sondern hinten raus auch erfahren, dass es da doch sehr viele Dinge gegeben hat, die nicht in den Fußball gehören und trotzdem passiert sind. Bayer Uerdingen war eine Mannschaft, die ziemlich schnell ziemlich gut wurde, kann man sagen. Denn sie waren Gründungsmitglied der zweiten Liga. Die ist 1974 gegründet worden und ein Jahr später sind sie gleich in die Bundesliga aufgestiegen. Und dann 10 Jahre später im Pokalfinale das große Bayern München geschlagen und sich damit das Ticket für diesen wunderbaren Europapokal-Wettbewerb gesichert.
Übrigens eins der krassesten Sportfotos, wie ich finde, weil gar nicht so, weil so viel darauf passiert, aber weil die Emotionen da so genial sind. Ich weiß gar nicht, ob ihr es kennt. DFB-Pokalfinale, Hans hat es gerade gesagt, und die Brüder Funkel, Wolfgang und Friedhelm Funkel, haben diesen Pokal in der Hand und haben den so, also die wollen den gar nicht mehr loslassen. Das ist so eine kindische Freude. Und einer von beiden, ich kann es gerade gar nicht mehr sagen, wer von beiden hat so einen richtig coolen Rauschebart und schmiegt diesen Bart so an diesen Pokal. Und das ist einfach so pure echte Freude. Nichts mit Twitter, Instagram, bla 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 bla, wie es vielleicht heute wäre. Oder noch irgendwie Bier reinfüllen, sondern es war direkt am Spielfeldrand. Die beiden Funkelbrüder, ein Bild, was ich glaube ich nie vergessen werde. Immer wenn ich Uerdingen höre, denke ich an diesen Pokalsieg.
Olli, da du gerade Sportfotografie ansprichst, ich kann mich erinnern, in der Folge zum Jahrhundertspiel, als ich gesagt habe, dass eines meiner Lieblingssportfotos von Gerd Müller war aus diesem besagten Spiel und ich dann vorgeschlagen habe, wir sollten mal eine Spezialfolge machen zur Sportfotografie.
Stimmt.
Und dann ist das von dir aber knallhart abgekanzelt worden, weil man wohl in einem Podcast nicht über Fotos reden kann. Also
Ich glaube, wir hätten das machen können, aber dann eben auch nur Fußballgrößen. Also Roger Federer hätten wir nicht unterbringen können, Mario.
Ja, dann hätte ich an dem Tag leider keine Zeit gehabt.
Aber Paulo Rink wäre auf Platz 1 gewesen.
Ja, genau. Ein Selfie von Paulo Rink.
Bayer 05, aller Zeiten. Bayer 05, Bayer 04. Ne? So schnell kann man dann auch das Ganze schlagen bis hin zu Paulo Rink. Geht
aber jetzt. Irgendwann gibt's einen Podcast nur über Fotos.
Aber was das Funkel-Foto angeht, mein lieber Olli, also gerade Wolfgang Funkel, das war der Jüngere der beiden oder ist der Jüngere der beiden, hätte nach diesem Spiel einen ganz eigenen Pokal verdient gehabt, denn er war der prägende Mann des Spiels. Die Ausgangslage
in dem Spiel, über das du heute redest.
Genau. Die Ausgangslage habe ich eben schon so ein bisschen angerissen. Also Uerdingen war so gesehen der heiße Scheiß. Also die haben sich wirklich innerhalb weniger Jahre haben sie sich auf internationales Parkett gespielt. Und auf der anderen Seite hatten wir natürlich mit Dynamo Dresden ein Schwergewicht, eine richtig große Hausnummer aus der DDR. Mehrmals Meister geworden, mehrmals den Pokal geholt und in den 70ern im Europapokal 4-mal das Viertelfinale erreicht. Also die hatten auch richtig Erfahrung und sind entsprechend auch favorisiert in dieses Spiel gegangen. Das Hinspiel am 5. März, was in Dresden ausgetragen wurde, ging mit 2-0 an die Gastgeber. Torschützen Frank Lippmann und Hans-Uwe Pilz. Und damit musste Uerdingen im Rückspiel eine 3-Tore-Differenz aufholen. Wir kennen das mit der Auswärtstorregelung Fluch und Segen zugleich. Was die politische Komponente angeht, ihr könnt euch vorstellen, gerade das Spiel in der DDR war für die mitreisenden Journalisten, für die Mannschaft vom Niederrhein, also für Bayern 05 Uerdingen. Ich muss aufpassen, heute nicht Bayern 04 zu sagen.
Ja, ja.
Ne? Also sofort Leverkusen. Ne?
Ja, ja, ja,
mach ich gut. Ne? War es natürlich schon strapaziös, weil wir haben darüber hier auch schon oft gesprochen. Sobald ein Westclub in die DDR gekommen ist, war das ein Feiertag für die Stasi.
Und Hochsicherheitsspiel, genau.
Genau, und die Stasi hatte natürlich auch Einfluss auf Dynamo Dresden, auf die Verantwortlichen, teilweise auch auf die Spieler und entsprechend wurde dieses Hinspiel genutzt, um einfach den Staatsfeind auszukundschaften und ich kann euch nachher nur noch eine Doku an die Hand geben, die ich mir zur Vorbereitung angeschaut habe, das Fußballwunder von Uerdingen von Bernhard Reiner, eine ARD-Sportschau-Geschichte und da ist unter anderem Rolf Töpper-Wien, den wir auch gleich hören werden, als O-Ton-Geber wird da gefragt, der war damals glaube ich 32 Jahre alt und erzählt dann so Geschichten, dass die Reporter, die dann rübergefahren sind, einen Begleiter bekommen haben von Seiten der DDR, der aber offensichtlich ein Spitzel war. Mhm. Er wurde aber als Journalist verkauft, was wirklich völlig, völlig absurd ist. Das ist also die sportliche Situation gewesen, das Hinspiel verloren. Es war jetzt gar nicht so ein deutlicher Sieg von Dresden. Es war ein ziemlich tiefer Platz in der DDR und die Tore sind auch relativ spät gefallen. Also es war lange ausgeglichen. Dennoch war es ein gutes Ergebnis. gerade für die international sehr erfahrene Dresdner Mannschaft. Und das Weiterkommen war eigentlich eine sichere Sache, oder Klaus Sammer?
Wenn nichts Übergewöhnliches passiert, wie das zum Beispiel in Wien war, müsste normalerweise im internationalen Wettbewerb ein 2-0 reichen. Immerhin muss Uerdingen zu Hause 3 Tore schießen. Und meiner Ansicht nach ist es auch schwer. Und wie schon gesagt, wir können das eventuell schaffen.
Ja, Klaus Sammer, Mario, bei dir dürfte es jetzt klingeln, der Vater von deinem guten Freund Matthias Sammer.
Auch eine Dresdner Ikone.
Absolut.
Also Klaus Sammer, auf jeden Fall.
Baum hoch, also wirklich ein großer Kerl und auch eine Erscheinung. Also hatte damals die Verantwortung als Trainer. Und dieser Ton kommt eben aus der besagten Sportschau-Doku. Und es wird so ein bisschen auch die Geschichte von Klaus Sammer erzählt, die im Endeffekt auch dieses Spiel geprägt hat. Darauf kommen wir später zu sprechen, auch mit Rudi Bommer. Und Klaus Sammer hatte natürlich auch seinen später dann sehr erfolgreichen Sohnemann schon in der Mannschaft. Matthias Sammer mit 18 Jahren stand beim Wunder von der Grotenburg auf dem Platz, neben anderen späteren Größen wie Ulf Kirsten. Angeführt wurde die Truppe von DDR-Rekordnationalspieler Dixi Dörner. Also viel Prominenz.
Von den Namen her, ganz ehrlich, allein die drei jetzt, also Matthias Sammer und Kirsten und Dixi Dörner, boah, also dieses 2-0 im Hinspiel hat da wirklich nicht verwundert.
Ja, aber wir haben eben Wien gehört im O-Ton von Klaus Sammer. Was hat es mit Wien auf sich? Gegen Rapid hatte Dynamo ein Jahr zuvor einen 3-Tore-Vorsprung verspielt. Denn am Ende hieß es im Rückspiel 0-5. Das heißt, die waren schon etwas...
Ein gebranntes Kind.
Ein gebranntes Kind und man hat jetzt keine wirkliche Verunsicherung herausgehört bei Klaus Sammer, aber... Naja, der kritische Beobachter hatte vielleicht so eine Vorahnung. Weil das Spiel neben der sportlichen eben auch eine politische Komponente hatte, entschied sich das ZDF, finde ich, ist ein sau interessanter Aspekt in diesem ganzen Thema, damals dafür, das Spiel live zu übertragen. Also, wir kennen das von heute noch, Pokalspiele, im Vorfeld fragt sich der Werder-Fan, so wie ich, hoffentlich ARD oder ZDF, hoffentlich wird es mal live übertragen und am Ende wären es dann doch die Bayern. Und damals waren eben die Bayern auf dem Parallelplatz die große Konkurrenz zu diesem Spiel, denn die Bayern haben im Pokal der Landesmeister gegen RSC Anderlecht gespielt.
Ah.
Und das ZDF hatte eben im Vorfeld, bevor die Auslosung bekannt war, so wie immer auf die Bayern gesetzt, das kennen wir bis heute, Quotenfänger. Und dann kam es eben zu diesem deutsch-deutschen Duell und auf einmal gab es die große Diskussion in der ZDF-Redaktion.
Es gab im Moment der Diskussionseröffnung eine leichte Mehrheit für Bayern, wie auch noch heute. Bayern hat eben die höchste Einschaltquote und die stärkste Lobby. Und da haben Leute, unter anderem dieser junge 32-jährige Töpperwien, gesagt, aber man muss doch das deutsch-deutsche Spiel machen. Das hat doch einen ganz anderen Stellenwert. Bayern gegen Anderlecht, so ein Spiel gibt's doch jedes Jahr. Und da weiß ich noch, wie unser Chef damals gesagt hat, okay, wir kriegen eine knappe Mehrheit für das deutsch-deutsche, aber eins sage ich euch, wenn das zur Pause entschieden ist, gegen Uerdingen, dann drehe ich euch den Hals auf.
Ja, ich weiß nicht, wie es heute in der Sky-Redaktion abläuft, wenn man da sich die Frage stellt.
Also in den Ebenen bin ich nicht unterwegs, da wo so etwas entschieden wird.
Aber ich glaube, man liegt recht gut mit dem Tipp, wenn man sagt, die Bayern könnten da vielleicht gezeigt werden.
Ja, man liegt zumindest nicht ganz weit daneben, das stimmt.
Ja, also wurde dann am 19. März ab 2015 dem Millionenpublikum die Grotenburg vorgestellt und Kommentator damals war Rolf Kramer fürs ZDF und man hatte sich natürlich schon sehr viel erwartet, wie auch Rolf Töpperwien eben gut zu verstehen gegeben hat. Der Trainer der Gastgeber, kein Unbekannter, Karl-Heinz Kalli Feldkamp, dürfte jeder, der Fußball interessiert ist, schon mal gehört haben, den Namen.
Klar.
Kalli Feldkamp hat, ich glaube, über 15 Vereine trainiert. Und der war natürlich ein harter Hund und auch ein erfahrener Hund und hatte dieses 2-0 aus dem Hinspiel einfach im Kopf und hatte sich trotz alledem noch Chancen ausgerechnet, war aber gedanklich auch schon beim übernächsten Spiel in der Bundesliga.
Wir haben gesagt, dass wir das, was wir können, das Spiel zu machen, sie zu beschäftigen, über 90 Minuten wirklich alles herauszuholen, auch im Hintergrund, dass wir schon samstags wieder gegen den 1. FC Köln spielen mussten. Und das war eigentlich unsere Taktik.
Ja, und die Taktik ging nicht so wirklich auf, denn 45 Sekunden gespielt, erste Flanke, Dresden per Freistoß, Kopfball, Tor, Ralf Minge.
Erste Minute. Ja, klasse. Und der, was hat der ZDF-Sportchef noch gesagt? Wehe, das ist zur Halbzeit entschieden.
Ja, genau. Also muss ich immer sagen, er war natürlich ganz klar, das ZDF hat ganz klar für Uerdingen tendiert. Ja,
klar.
Und ja, Ralf Minge, den viele von euch sicherlich noch als langjährigen Geschäftsführer Sport beim heutigen Drittligisten Dresden kennen. Letztes Jahr aufgehört, war eben ja derjenige, der das ganze Ergebnis nochmal nach oben geschraubt hat aus dem Hinspiel und damit ja eigentlich Bayer 05 Uerdingen so ein bisschen schon das Genick gebrochen hatte.
Das heißt, sie hätten dann, helft mir kurz, sie hätten 4-1
gewinnen müssen. Genau, sie hätten dann 4 Tore gebraucht.
Boah.
Aber
war ja noch genügend Zeit.
Aber wir haben jetzt schon herausgehört, ich meine, die Truppe von Bayer 05 Uerdingen war natürlich international unerfahren. Trotzdem waren coole Jungs im Kader. Also neben Rudi Bommer, den wir gleich anrufen, spielten eben, Olli, von dir angesprochen durch das Foto, die Brüder Funkel im Team. Wolfgang Funkel war der Mann des Spiels, weil er einfach einen krassen Tag erwischt hatte. Friedhelm Funkel kennt jeder als langjähriger Bundesliga-Trainer. Beide standen in der Startelf und der Jüngere, also Wolfgang, 1,92 groß, also ein richtiger Abwehrhühne, schraubte sich nach einer Ecke hoch, Ausgleich 13. Minute. Somit war zumindest die direkte Antwort gesetzt. Dann aber wieder Dresden, schöner Konter, Kirsten auf Frank Lippmann, 2:1, Dresden führte wieder. Also die Stimmungslage, sie kippte mal nach vorne, mal nach hinten. Und man musste schon sagen, dass Bayer 05 Uerdingen ein Konzept gefehlt hat im Spiel. Klar, man war verunsichert durch den erneuten Rückstand, aber sie haben im Endeffekt einfach nur viele hohe Bälle in den gegnerischen Strafraum geschlagen. Und in der 40. Minute hat ein hoher Ball, sollte den Kopf von Wolfgang Funkel erreichen. Und ich habe eben angesprochen, der Mann war sehr groß, war schwer. Und Funkel rauschte mit Dresdens Torhüter Bernd Jakubowski zusammen. Der ist liegen geblieben, musste behandelt werden, hat sich dann noch in die Halbzeitpause gekämpft und ja, vor der Halbzeitpause dachte man schon, er muss ausgewechselt werden, dann kam aber nichts mehr auf sein Tor, er konnte im Kasten bleiben und währenddessen sich Jakubowski auf die Zähne gebissen hat, hat Rudi Bommer für das 1:3 gesorgt aus Sicht der Uerdingener, denn ja, schönes Eigentor, leider abgefälscht der Ball, er konnte nichts machen. Und dann war natürlich große Panik beim ZDF, denn klar.
Also es ging mit 1:3 in die Pause.
Es ging mit 1:3 in die Pause.
0:2 und 1:3. Oh,
du meinst, Junge. Es war mehr Panik beim ZDF als in Uerdingen.
Ja, bei Uerdingen, darauf komme ich jetzt
zu sprechen. Die haben schon gedacht.
Und Rolf Töpperwien dachte auch, nee.
Genau, denn es war wirklich so, dass die ja, die Programmleitung wahrscheinlich beim ZDF sich gesagt hat, okay, jetzt müssen wir umschalten, ja, oder was auch immer.
Wie schnell kommen wir nach Anderlecht?
Die große Angst war aber vor allem in der Kabine von Dynamo Dresden. Die haben zwar 3:1 geführt, aber der Torwart Jakubowski war so schwer an der Schulter verletzt, dass er im Nachhinein sogar seine Karriere mit diesem Spiel beenden musste.
Wow. What? Der hatte eine Schulterverletzung und hat bis zur Halbzeit weitergespielt und dann die Karriere beendet.
Ja, also ich meine,
es waren ja nur noch eine Minute oder
es waren 5 Minuten waren es noch zu spielen. Ja. Es kam nichts mehr, wie gesagt, auf seinen Kasten und er ist in die Halbzeitpause in die Kabine, hat sich dann vom Mannschaftsarzt auch behandeln lassen. Ihr kennt das mit Spritzen und so weiter. Und innerhalb der Mannschaft merktest du, dass so ein bisschen die Stimmung kippt, weil sie eben wussten, okay, der Typ ist echt ein sicherer Rückhalt. Und dann gab es eben seinen Vertreter, das war der gänzlich unerfahrene Jens Ramme und der musste dann ran und hatte verständlicherweise die Hosen voll.
5 Minuten bevor denn die zweite Halbzeit wieder losgeht oder ging, ne, kam denn der Herr Kiesling raus, hat mir auf die Schulter geklopft und hat gesagt, so, du musst jetzt halten, zweite Halbzeit.
Gut. Was haben Sie da gedacht?
Punkt aus. Ja, da habe ich erstmal gar nicht gedacht, ne? Da ist mir erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Logisch.
Ich glaube, dass damals der Betreuer auch so eine Mucke eingespielt hat, in der Kabine gesagt hat.
Das war so, das lief 500.000 Euro Frage.
Ja.
Das lief in der Grotenburg.
Ja, genau. Die Musik. Du gehst ja jetzt raus in die Hölle.
Oh, weia.
Ja, aber man merkt ihm ja auch dann viele
Aber
Jahre
die hatten
danach.
Ja genügend Tore Vorsprung eigentlich. Ne?
Ja, also, aber du weißt ja, wie es ist, wenn du dann in so ein Stadion gehst als jemand, der ja. da als Zuschauer auf der Bank sitzt, weil der Torwart von Dresden, die Nummer 1, eben beständig ist und nie angezweifelt wurde, sportlich schon mal gar nicht, dann auf einmal runter muss, dann bricht dir schon irgendwo so eine Säule weg. So, und dann hat der Kollege Ramme die ersten 15 Minuten auch erstmal nichts zu tun gehabt. Also da haben sie dann schon auch sich auf Dixie Dörner verlassen können. Der war so ein bisschen, ja, der Kampfterrier, der auch, genau, ne? Der einfach sich überall reingeschmissen hat. Und trotzdem war es für Jens Ramme ein Debüt der besonderen Art im Tor von Dynamo Dresden, denn wir sind immer noch in einem Europapokal-Viertelfinale, auch wenn es ein deutsch-deutsches Duell am Ende ist und das ZDF zum ersten Mal ein Spiel von Bayer 05 Uerdingen live überträgt.
Zumindest ja. Eine Halbzeit, dann ja. Wurde was anderes
gemacht. Ja, das ist die Frage, wie lange sie versucht haben, irgendwie in München oder in Anderlecht anzurufen. Aber dann, kann man schon sagen, hat das Spiel eine Wendung erfahren, denn es gab einen leichten Schubser von Minge im Strafraum. Minge, wir erinnern uns, der Torschütze in der ersten Minute zum 1:0 an seinem Gegenspieler, und der ungarische Schiri, Lajos Nemetz, hat damals sofort auf Strafstoß für Uerdingen entschieden. Auch ein Thema, was wir mit Rudi gleich besprechen können, ob die Schiedsrichter in diesem Spiel, Klaus Sammer hatte Andeutungen gemacht, vielleicht auch eine Mitschuld tragen am Ergebnis. Das muss man ja immer vorsichtig formulieren. Naja, es kommt zum Strafstoß, und da ist wieder unser Abwehrhühner Wolfgang Funkel, der mit aller Seelenruhe als Abwehrspieler diesen Elfmeter verwandelt. 2:3, ich habe das hier extra ausgedruckt, denn man muss natürlich bei insgesamt 10 Toren auch immer wieder mal die Minuten nennen, damit man da nicht völlig durcheinander kommt, so wie ich jetzt hier gerade. Aber vielleicht kurz Zwischenfrage, was ist so das torreichste Spiel, an das ihr euch erinnern könnt, so in eurer aktiven Fußball-Zuschauerzeit?
Zuschauerzeit 9:1 Leverkusen beim Aufsteiger SSV Ulm in der Bundesliga, 9:1. Und ich weiß noch ganz genau, frag mich bitte nicht, warum. Leandro hieß der Brasilianer des SSV Ulm, hat in der 90. oder 89. Minute das 1:9 erzielt. Das ist so das torreichste, glaube ich.
Das stimmt, ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Ich meine, es gab mal ein 7:4 in der Champions League. Wenn ich mich nicht täusche, war das La Coruña gegen Monaco. Wer das Tor geschossen hat, weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube...
War das noch Roy Mackay La Coruña?
7:4, ja, so.
Oder so Alberto Luque oder so La Coruña?
Das ist auf jeden Fall... schon sehr lange her. 15 Jahre oder so ist es bestimmt schon her.
Ja. Ja, das Wunder von Uerdingen ist auch sehr lange her, aber heute sehr präsent. Denn wir sprechen gleich mit Rudi Bommer, und jetzt habe ich auch die Minute herausgefunden von Wolfgang Funkel. Das 2:3, der Foulelfmeter in der 58. Spielminute, ist wichtig, weil wir gleich die Minuten zusammenrechnen müssen, in der dieses Spiel gekippt ist. Mhm. Denn das war so ein bisschen der Knackpunkt. Ich habe es angedeutet, Schiedsrichterentscheidung, vielleicht hat das auch bei dem einen oder anderen Dresdner im Kopf was gemacht. Danach wirklich nur noch Uerdingen im Dresdner Strafraum. Der arme Torhüter Ramme, der dann doch auf einmal sehr viel zu tun hatte. Und der gute Ralf Minge, der zuvor diesen Strafstoß ausgelöst hatte mit seinem Schubser, hatte sich dann die Krone aufgesetzt, was blöde Entscheidungen angeht, und hatte auch ein Eigentor erzielt. Der gute Rudi.
Also Tor, Elfmeter verschuldet, Eigentor.
So ist es, genau. Und weil ich ja eingangs sagte, Rudi Bommer wäre der Einzige gewesen, der in diesem Spiel ein Eigentor erzielt hat, das möchte ich damit ganz schnell korrigieren, denn auch Ralf Minge hat sich in diesen Club am Ende dann eingereiht. Und damit hatten wir einen Ausgleich, und dann kam auch noch Wolfgang Schäfer mit dem 4:3 um die Ecke. Das heißt, die Gastgeber hatten in der 65. Minute das Spiel gedreht und 3 Tore innerhalb von 8 Minuten erzielt.
Klingt so ein bisschen nach Wunder von Wildpark, ne? Wir hatten ja die Folge mit Jörg Dahlmann und Eddie Schmidt, Euro Eddie, da war das ja ähnlich so, dass sich dann so eine Mannschaft auch international in so einen Rausch spielen kann. Gerade wenn man zu Hause spielt, ich sehe auf deinem Zettel 22.000 Zuschauer, kann ich jetzt hier so über Kopf lesen, in der Grotenburg. Relativ kleines Stadion, enges Stadion, also das wird dann auch ganz schön laut, und wenn eine Mannschaft wie Dynamo Dresden eh so einen leichten Hänger hat, weil der erste Torwart ausgewechselt werden musste, dann kippt das halt auch innerhalb von ein paar Minuten.
So was hatten wir auch 2005 übrigens, als es 0:3 stand zum Champions League Finale zur Halbzeit 0:3 die Folge mit Jamie Carragher. Das war ja auch so eine Sache. Es gibt's immer wieder mal auf internationaler Bühne, und ich muss mich noch ganz kurz korrigieren, weil ich gerade selber gedacht habe, was habe ich denn jetzt für Quatsch erzählt? Also das 7:4 war Schalke gegen Leverkusen, auch viele Tore, aber das, was ich gemeint habe mit Monaco gegen La Coruña, war 8:3.
Ah,
also, okay. Beides 11 Tore, aber leider falsches Spiel. Alles okay. Vermischt. Ja.
Wenn es damals schon Instagram gegeben hätte, hätte wahrscheinlich Jens Ramme den Hashtag LoveMyJob schnell noch rausgehauen. Schönes Selfie.
I had one job.
Ja, ja, oder sowas. Der also, ja, so viel kann man schon mal sagen. Der arme Kerl, muss man echt sagen, also hatte da jetzt auch keine großartige Schuld. Er ist dann auch nicht mehr so schnell ins Tor zurückgekommen nach diesem Spiel. Aber da gab es einige Veränderungen dann bei Dresden. Das besprechen wir später. Dresden war geschockt und ja, allen voran natürlich auch Kapitän Dixi Dörner.
Klar, Sammer, der war mit Sicherheit genauso erschüttert, was sich da abgespielt hat. Er hat sicherlich versucht, von draußen da noch irgendwelche Kommandos in die Mannschaft hineinzubringen. Aber ich habe lange genug Fußball gespielt. Da ist dann von draußen absolut nichts mehr zu holen, nichts mehr zu machen. Und das war auch dann so, das war ein Zusammenbruch, der dann immer schlimmer geworden ist.
Ja, wenn der Trainer von außen handlungsunfähig ist und die Spieler ja auch versuchen, diese ganze Situation für sich zu begreifen, was passiert hier gerade, das haben wir schon oft im Fußball, im Sport insgesamt erlebt. Das ist, ja, das muss, glaube ich, eine wirklich Folterstunde bei lebendigem Leibe sein. Und die Walze Bayer 05 rollte weiter. Es war dann wirklich ein Rausch, in den sie sich gespielt haben. 5:3, Dietmar Klinger, 78. Minute, kurz darauf Handelfmeter. Wieder unser Freund Wolfgang Funkel am Punkt und der Abwehrspieler, ja, hören wir doch mal rein.
Elfmeter! Gibt's denn das? Zweimal hat er getroffen. Mit dem Kopf, mit einem Elfmeter. Wolfgang Funkel. Der lange Anlauf.
Da sagt er gar nichts, der Rolf Kramer.
Nee, sagt er nichts, hat mich auch sehr gewundert, aber ich glaube, er wollte die 22.000 einfach sprechen lassen. Ja.
Das war das 6-3, ne?
Das war Wahnsinn. Das 6:3 und damit hatten sie dann die 3-Tore-Differenz entsprechend erreicht und waren dann mit einem Bein, mit einem sehr langen Bein, nämlich mit dem Bein von Wolfgang Funkel, 1,92 groß, dann im Halbfinale. Und trotzdem war Dresden natürlich noch eine gute Mannschaft, die ja noch auf dem Platz war.
Ein Tor hätte ja auch noch gereicht, ne?
Ein Tor hätte noch gereicht und der Treffer von Wolfgang Funkel fiel in der 79. Spielminute. Wir hatten also mit Nachspielzeit noch ein bisschen was auf dem Deckel. Und dann gab es noch eine unfassbare Monsterparade, wie man heute sagen würde, von Uerdingens Torwart Werner Vollack, der damit also hinten raus auch nochmal zum Einsatz kommen musste und seinen Anteil an diesem Spiel hatte, an diesem Wunder von der Grotenburg. Wirklich tolle Parade. Und dann die Krönung hinten raus, Wolfgang Schäfer mit seinem zweiten Treffer in der 86. Wolfgang Schäfer, auch ein Riesentyp. Und es ist ein Konter, es ist ein langer Kopfball. Von wem? Na, ratet mal. Von Wolfgang Funkel natürlich. Der Mann war überall auf dem Platz unterwegs. Und 1,92 und Wolfgang Schäfer büffelt sich so nach vorne und erinnert mich in dem Moment so ein bisschen an den heutigen Erling Haaland, der ja auch mit seinen, ich weiß gar nicht, wie groß der ist, aber...
Kommt hin, so ähnlich so groß wie Wolfgang Funkel.
Also Riesentyp, Riesenschritte und dann eben zum 7:3 einnetzt und damit war das Wunder von Uerdingen vollbracht und jemand, der damals auf dem Platz stand und jetzt hier bei uns im Podcast ist, ist Rudi Bommer. Als Spieler hat er zweimal den DFB-Pokal gewonnen mit Düsseldorf, war als Nationalspieler bei den Olympischen Spielen 1988, hat dort Bronze geholt und als Trainer war er auch sehr erfolgreich und schaffte unter anderem mit Wacker Burghausen und mit dem MSV Duisburg einen Aufstieg. Herzlich willkommen bei Nachholspiel, Rudi Bommer.
Hallo, schönen guten Abend.
Herr Bommer, wenn man so das Wunder von Uerdingen bespricht, dann hat man das Gefühl, da ist damals Geschichte auf dem Platz entstanden, die jeden Fußballfan, nur wenn man sie eben kurz andeutet und erzählt, sofort begeistert. Wie denken Sie an dieses Spiel zurück?
Ja, mit Gänsehaut, weil so ein Spiel, glaube ich, machst du in deinem Fußballerleben vielleicht auch nur einmal. Und ich habe 18 Jahre in der ersten Liga ja gespielt und das ist das Highlight gewesen eigentlich in meiner Laufbahn, dass man so ein Spiel machen durfte. Weil man darf nicht vergessen, man war schon in Dresden mit 2-0 schon abgeschlachtet. Also es waren wenig Chancen noch zu sehen. Und dann bist du in der ersten Halbzeit mit 3-1 zurück. Und von daher, ja, war es nicht ganz einfach von den Gedanken. Und wir sind auch so mit hängenden Köpfen in die Kabine rein.
Haben Sie denn da speziell, wenn man das sagen darf, mit Ihrem Eigentor von den Kollegen nochmal mitbekommen auf dem Weg in die Kabine, so im Sinne von, Mensch, Rudi, wir sitzen ja eh schon mit dem Rücken zur Wand und was machst du jetzt?
Das war kurios, ja. Da schäme ich mich heute noch ein Stück weit dafür, aber ich muss dazu sagen, ich konnte gar nicht dazu. Ich stand zwischen 16er und 5-Meter-Raum schon ein bisschen abseits so rechts und der Ball kam mittig eigentlich am 16er so oder 20 Meter vor der Kiste aufs Tor. Ich weiß nicht, wer geschossen hat, ob jetzt Ulf Kirsten war oder Pilz war. Der hat den Ball nicht richtig getroffen. Schießt mir an den rechten Innenknöchel und das Kuriose war, der macht einen riesen Bogen und geht bei Werner Vollack unten links ins Tor rein. Also er war auch für Werner unhaltbar. Ja, aber nein, da konnte mir keiner einen Vorwurf machen, weil, wie gesagt, es war ein kurioses Eigentor, wo ich gar nicht mehr weg konnte.
Wie können wir uns diese Zeit ab der 58. Minute vorstellen? Denn das war ja so ein bisschen der Knackpunkt in der Partie, das Foul von Ralf Minge, was, wenn man es so sieht heute aus ja, Schiedsrichtersicht, dass man schon sagen kann, okay, das wurde sehr großzügig pro Uerdingen entschieden. Dann verwandelt Wolfgang Funkel den Elfmeter und dann kam dieser Rausch von Ihnen. Was war da los?
Aber ich glaube, das fängt ja schon weit vorher an. Ich glaube, das fängt schon bei uns in der Halbzeit an. Wir sind mit hängenden Köpfen rein und Kali Feldkamp hat da im Prinzip dann zu uns gesprochen und hat dann gesagt, wir wollen uns nicht abschlachten lassen, wir machen dicht und Schadensbegrenzung. Und unser Kapitän Matthias Hergert hat gesagt, nein, das machen wir nicht, wir gehen weiter vorne drauf, das ist unser Spiel, das zeichnen wir uns auch aus. Friedhelm Funkel war ja schon immer so ein kleiner Fuchs früher, auch als Trainer heute. Und Friedhelm hat dann gesagt, wir müssen den Torhüter mehr bearbeiten. Wir sind raus, das haben wir auch getan. Wir haben den Jakubowski bei 2 Eckbällen angegangen und beim 2. Eckball fiel der so hinten rein ins Netz und früher war das Netz hinten schon mit so Aluminium ausgelegt, dass das richtig hinten liegt und er fällt da drauf und ich glaube, er hat einen Schulterbruch. Und da kam eben Ramme rein und da muss ich sagen, da ist das, was Sie gerade gesagt haben, ab der 56. Minute ging es dann richtig los, aber fast jeder Schuss war ein Treffer. Aber das Kuriose war, dass die Leute vor der Halbzeit das Stadion verlassen haben, nach dem 3-1. Und die Ränge haben sich gelichtet. Und nach der 56., wie die Leute gemerkt haben dann auch, da entsteht wieder was, sind die Leute langsam zurückgekommen und das Stadion hat sich wieder gefüllt, bis auf den letzten Platz. Und das ist aus den Nähten geplatzt. Wo die Leute dann hergekommen sind, dann zum Schluss, kann ich gar nicht sagen, aber es war Gänsehaut pur. Und Adrenalin drin in dem Moment. Ja, also ich war sicherlich kaputt, ich war auch müde, aber ich weiß gar nicht, ich bin marschiert bis zum letzten.
Hat das auch eine Rolle gespielt, dass das ZDF die Partie live übertragen hat?
Ja, natürlich hat es auch eine Rolle gespielt. Es ist im Radio überall übertragen worden. Dadurch konnten die Leute das ja auch verfolgen, die weggefahren sind. Ja, die haben im Radio gehört, wie das dann ausging und die sind wieder zurückgekommen. Klar hat es damals auch alles, ist nicht so wie heute, dass das selbstverständlich ist, dass jedes Spiel übertragen wird. Ja. Und das war halt was Besonderes, auch für Bayer Uerdingen, dass wir bei so einem Spiel auch dann eben live im Fernsehen kommen. Natürlich spielt das alles eine Rolle und deswegen hat es uns sehr viel ausgemacht, das 3-1 dann in der Halbzeit und so in die Kabine gehen zu müssen.
Sie haben ja schon gesagt, dass es vielleicht auch mit reingespielt hat oder dass es Ihnen in die Karten gespielt hat, dass der Torwart verletzt raus musste. Haben Sie denn in der zweiten Halbzeit irgendwie, also heutzutage gibt es ja auch Trash-Talk, also man neckt sich so ein bisschen oder beleidigt sich vielleicht sogar auf dem Platz. Gab es da auch so bei Ecken oder Freistößen oder irgendwie so kleine Kommentare, so Sticheleien zwischen Ihnen und den Dresdner Spielern?
Ja, ich meine, wir haben ja in einer ganz anderen Zeit gespielt, da durfte ja viel mehr. Du durfst ja von hinten grätschen, du durfst von der Seite weggrätschen, du durftest bei Eckbällen zuschlagen, du konntest ja viel machen. Das ist ja nicht so wie heute, dass jedes Zippelein abgepfiffen wird. Ja, also früher ging das ein bisschen rauer zur Sache. Natürlich, verbal warst du immer auf dem Platz dabei. Sei es in der Bundesliga, sei es international, du warst immer am Reden mit einem Gegenspieler. Du wolltest den ja provozieren, du wolltest den ja vom Platz schicken. Das ist halt heute, ja, nicht mehr ganz so.
War denn dieser politische Aspekt, hat das für Sie ganz persönlich eine Rolle gespielt oder war Ihnen das egal, dieses deutsch-deutsche Duell?
Natürlich hat es eine Rolle gespielt, aber ich glaube, dass das für den Osten eine größere Rolle gespielt hat als für uns Westler. Also das glaube ich schon. Ja, man darf nicht vergessen, Liebmann ist danach ja im Prinzip hier geblieben im Westen und man hat es sehr hoch aufgehoben. Das Ganze so, dass uns vorgeworfen ist, wir hätten das Spiel verschoben. Das ist ja alles so zu dem Zeitpunkt dann gekommen, auch im Nachhinein noch. Es gab ja immer noch so Nachkarten dann nach dem Spiel. Und man darf nicht vergessen, der Trainer, der Sammer, wurde ja nach dem Spiel dann ja auch gleich schon beurlaubt. Ja, daran sieht man ja schon, wie hoch das im Osten aufgehangen war, das Spiel.
Herr Bommer, es gibt ja recht wenige Spiele, die dann in die Geschichte eingehen mit das Wunder von XY. Also wir haben das Wunder von Uerdingen, wir haben das von Istanbul, wir haben das vom Wildpark. Aber allein, dass man an so einem Spiel teilhaben darf, ist ja für einen Fußballspieler wahrscheinlich das besonderste Ereignis der Karriere. Können Sie heute sagen, dass dieses Spiel für Sie der Höhepunkt Ihrer Spielerkarriere war?
Ja, eins der Höhepunkte. Aber das ist halt ein besonderes Spiel, weil es halt eben auch, ich sage jetzt mal, letztendlich politisch hoch aufgehängt worden ist, Ost gegen West. Das darf man nicht vergessen, das war ja immer interessante Spiele. So, und dann hatten wir schon, wir waren schon weg, wir waren in Dresden mit 2-0, waren wir schon im Prinzip weg von der Liste. Ja, also es hat eine hohe Präsenz gehabt, das Spiel. Aber es war eins, ja, der Highlights, wenn nicht das Highlight, weil ich habe ja auch DFB-Pokal-Endspiele bestritten, gewonnen, Europameisterschaft, 2 Olympiaden. Also von daher war das eins der Spiele, ich nenne es Gänsehautspiele für mich.
Herr Bommer, weil Sie gerade auch Klaus Sammer angesprochen haben, der natürlich einen Hals hatte, also nach dem Spiel auch währenddessen, weil er sich aber auch über die Schiedsrichterentscheidungen in der einen oder anderen Situation auch aufgeregt hat. War das jetzt ein Eindruck nur im Spiel oder wurde auch darüber im Nachhinein diskutiert, dass eben die Leistung des ungarischen Unparteiischen so ein bisschen angreifbar war?
Nein, das haben wir im Spiel überhaupt nicht so mitbekommen, weil letztendlich Dresden hat ja genauso ausgeteilt zu Anfang. Wir wollten uns auch gleich den Schneid abkaufen. Das ging ja früher vielleicht dann schon mal mit 2-3 Grätschen, wo du dann gefahren bekommen hast, wo es auch mal wehgetan hat. Und ja, wir haben dann halt dagegen gehalten. Ja, und wie gesagt, ich glaube aber, der Knackpunkt insgesamt war einfach, dass Jakubowski aus dem Tor musste. Das war der Knackpunkt. Da hatte der Friedhelm Funkel recht.
Und tut Ihnen eigentlich der Kollege Jens Ramme heute noch so ein bisschen leid, wenn man sich überlegt, der hatte damals sein Debüt für Dresden im Tor und kassiert dann innerhalb von einer Halbzeit so viele Gegentore?
Ja, natürlich, aber wie gesagt, ich habe auf der anderen Seite gestanden. Wir waren 3-1 weg, ja. Wir haben 3-1 zurückgelegt in der Halbzeit, 2-0 in Dresden und mir war das eigentlich egal, wer dann da an der Kiste steht. Also wir wollten einfach an das Ergebnis rankommen. Was ja auch passiert ist, ja. Und wir waren nach dem Spiel mit unseren ganzen Fans, mit den Zuschauern. Das Stadion war ja proppevoll. Also wir haben ja da drin gefeiert. Das war sensationell. Das erlebst du halt nicht oft in deinem Fußballerleben.
Jetzt kommen wir zum interessanten Part des Interviews, denn die Feier danach. Also wenn man sich Wolfgang Funkel anschaut, das sind wirklich tolle Bilder. Nach seinem Elfmeter zum 6-3 geht er zurück auf seine Verteidigerposition und er fängt an zu weinen. Es ist noch mitten im Spiel, also es sind ja noch gute 10 Minuten zu spielen und wir haben auch hier schon darüber gesprochen, dass Werner Vollack ihn ja auch noch den Arsch gerettet hat, wenn ich das so sagen darf, weil mit seiner Parade hat er ja Schlimmeres verhindert. Und trotzdem hat Wolfgang Funkel so krasse Emotionen gezeigt. Erschöpfung, Erleichterung. Was ging nach dem Spiel ab mit Ihnen?
Ja, aber das ging uns ja allen so. Also ich sage jetzt einfach mal, man kann das so ein bisschen mit Blutrausch betiteln, weil du warst nur noch in dem Spiel drin, ja, mit Emotionen, ja, mit Adrenalin. Also mit den ganzen Zuschauern, die dann da anfingen zu singen auf der Tribüne und allem Pipapo, warst eigentlich vorher schon weg, du warst sehr deprimiert, auf einmal kommen diese Glücksgefühle in dir auf. Und dann passieren natürlich so Dinge, wie dem Wolfgang ja auch passiert ist jetzt, wo man dann halt auch gesehen hat dann, dass er fast erschöpft hinten, ja, die Arme auf den Knien hatten, Kopf gesenkt und ja, Tränen schießen. Aber das sind Emotionen, das gehört doch zum Fußball dazu, das ist doch das Schöne.
Absolut, und ein guter Kater am nächsten Tag wahrscheinlich auch, damals zumindest noch.
Damals konntest du noch ein bisschen mehr machen nach dem Spiel, du kannst schon mal einen trinken gehen, was ja heute, gut, die trinken ja heute nicht mehr so viel. Und letztendlich wirst du dann halt auch überall mit den Handys aufgenommen. Das ist heute wesentlich schwieriger, das muss man dazu sagen, als zu unserer Zeit war.
Okay, wir hören daraus, Herr Bommer, dass gut gefeiert wurde, dann in der Krefelder Innenstadt.
Naja.
Aber die Party ging ja dann zumindest im Pokal noch ein bisschen weiter. Man hat dann gegen Atletico Madrid gespielt im Halbfinale.
Genau. Ja.
War das dann so das klassische, nach dem Rausch kommt der Kater, oder hatte man da tatsächlich noch Ambitionen, ins Finale einzuziehen?
Nee, gar nicht, weil wir haben beide Spiele. Wir haben schließlich 1-0 verloren zu Hause und haben in Madrid dann 2-3 verloren. Aber wir mussten es nicht. Wir hatten zu Hause 200-prozentige Chancen, bevor die das 1-0 machen. Ich muss dazu sagen, ich auch. Also, aber der Torhüter hat richtig gut gehalten. Ja, auch in Madrid. Also, sie hatten einen richtig guten Keeper drin, der die 100-prozentigen Dinger dann auch wirklich vereitelt hat. Also, die können sich bei dem Torhüter bedanken, weil wir hätten normalerweise mit unserer Leistung bei beiden Spielen weiterkommen müssen. Aber wir haben unsere Kisten halt nicht gemacht und Madrid hat sie gemacht, ganz einfach. Und dadurch sind wir weitergekommen. War schade, war unnötig, ja. Also, wir hätten ins Endspiel kommen können.
Heute sind Sie als Experte für Magenta TV unterwegs und schauen vor allem auf die dritte Liga, denn dort spielt auch Uerdingen aktuell. Ja. Es sieht aber nicht so rosig aus. Wie betrachten Sie die aktuelle Situation?
Ja, mit Sorge letztendlich, weil erstmal muss ich dazu sagen, ich kenne den Club als sehr seriös, der von Arno Eschler geführt worden ist, mit dem Werksleiter von Bayer Uerdingen. Ich hatte, glaube ich, meinen letzten Vertrag hatte ich per Handschlag. Und wo kann man das denn heutzutage noch machen, dass du einen Vertrag hast mit per Handschlag, ja, mit Arno Eschler? Und von daher, wenn ich mir das anschaue heute, das Bild, was da gezeigt wird, ist für mich einfach unseriös. Ich weiß ja nicht, Ponomarov, wo der dann letztendlich dann seine Gedanken, wo er hin möchte mit dem Club. Weil wenn du während der Saison dann irgendwo aufhörst, denke ich mir, ja, er hat sich mehr versprochen, als eingetroffen ist. Ja. Und das ist halt schade, weil der Club doch eine richtig gute Vergangenheit hatte. Man darf nicht vergessen, wir waren auch Dritter in der Bundesliga. Mhm. Also wir waren nicht irgendwo, wir waren Dritter in der Bundesliga.
Ja, wenn man sich auch anschaut, welche Spieler für Bayer 05 Uerdingen gespielt haben, also um mal so ein paar zu nennen, Stefan Kunst, Brian Laudrup, Manni Burgsmüller, Sie haben wir gerade hier in der Leitung, Stefan Chapuisat, das ist ja schon auch irgendwie Qualität.
Ja, man darf Matthias Herren nicht, waren ja auch Nationalspieler, Wolfgang Funkel auch Nationalspieler, also wie gesagt, es sind ja viele Spieler da gewesen, die eine hohe Qualität haben und deswegen, es ist halt schade, so wie es jetzt das Bild sich zeigt, ja, wenn man dann hört, dass eben Zahlungen ausbleiben, dass Hotels vielleicht nicht bezahlt werden, Reisebüros nicht bezahlt werden, wenn die Spieler nicht bezahlt werden, ja, dann ist es halt schwierig, dann eine Saison auch richtig zu gestalten. Ja, Helmer hat keine einfache Aufgabe, muss ich dazu sagen.
Rudi Bommer, vielen lieben Dank für Ihre Zeit. Wenn wir abschließend noch fragen dürfen, wenn Sie an den 19. März 1986 denken, gibt es da noch so eine ganz persönliche Erinnerung, die man vielleicht auch im Fernsehen gar nicht sieht, die Sie haben?
Ganz, ja, ich muss immer sagen, ich habe ja Trikots dann gesammelt. Ich habe mein Trikot von diesem Endspiel natürlich behalten. Ich habe nicht getauscht.
Das hätte ich auch nicht gemacht.
Aber hättest du denn einen Spieler auf Seiten Dresdens gegeben, dessen Trikot sie vielleicht gerne.
Die wollten alle tauschen.
Ach, die wollten alle tauschen. Aber sie haben gesagt, nein, nichts da, das ist okay.
Ich habe dann ein anderes Trikot gegeben. Ich habe gesagt, komm mit in die Kabine, meins behalte ich, aber du kannst dann Nummer 20 haben, ja.
Und sie haben auch keines der Dresdner dann genommen oder bekommen?
Nein, ich habe nur mein eigenes behalten.
Haben Sie das heute noch, das Trikot?
Ich habe das heute noch, das Trikot. Ich habe auch noch von allen anderen Endspielen, auch mit Düsseldorf und so, habe ich auch die Trikots noch, ja.
Toll.
Ja.
Gut, dann kommen wir mal ins Rudi-Bommer-Museum vorbei bei Ihnen. Schauen wir mal alle an.
Ich habe also von UdSSR, wo vorne draufsteht, mit Fils Trikot, ist alles bei mir in der Sammlung.
Klingt nach der nächsten Nachholspielfolge bei Rudi Bommer zu Hause, wenn es Corona wieder zulässt.
Jeden gern, kein Problem.
Herr Bommer, vielen Dank, eine gute Zeit und natürlich viel Spaß weiterhin als Experte für Magenta TV. Und ja, wir drücken Uerdingen die Daumen, dass es auch in der dritten Liga dann irgendwann wieder besser wird. Dankeschön.
Gerne, danke auch.
Ja, Gänsehautspiel ist hängen geblieben von Rudi Bommer. Ich habe ihn ja ganz am Anfang gefragt, wie das so ist, wenn man dabei war. Und man ist ja dann wahrscheinlich auch völlig überfrachtet mit emotionalen...
Allein schon wegen der ganzen Tore.
Und dass er am Ende aber sagt, er hat sein Trikot noch.
Ja.
Das ist schon, hört man nicht oft von einem Fußballprofi und ist eine total sympathische Geschichte.
Ja, vor allem die wollten alle mein Trikot haben, hat er ja dann auch noch gesagt. Aber ich habe das nicht abgegeben, also verrückt.
Ja. Ja, abgegeben hat dafür dann Dynamo Dresden, also personaltechnisch.
Und zwar so einiges, was, oder?
Ja, also Klaus Sammer musste seinen Hut nehmen. Das war aber auch so ein bisschen die Schuld, kann man sagen, von Frank Lippmann. Frank Lippmann hatte auch ein Tor erzielt in diesem Spiel. Das war das zwischenzeitliche 2:1 für Dresden. Und Frank Lippmann und Klaus Sammer hatten eine Vorgeschichte. Denn Frank Lippmann wurde so ein bisschen Alkoholkonsum nachgesagt und Klaus Sammer wollte ihn dann vor diesem Hinspiel schon abrasieren. Und die Stasi, auf die wir angegangen sind, dass sie sehr einflussnehmend war vor diesem Duell, hat dann eigentlich über den Kopf von Klaus Sammer entschieden. Also den Lippmann, den brauchen wir als Goalgetter, hat er ja dann auch unter Beweis gestellt. Und Lippmann war ein Fuchs, nicht nur vorm Tor, sondern auch so grundsätzlich. Der ist dann einfach nach diesem Wunder von Uerdingen stiften gegangen, hat quasi sein ganz eigenes Wunder nochmal geschrieben. Und ist dann durch eine Hintertür im Hotel einfach weg und entsprechend standen dann die Verantwortlichen von Dynamo Dresden da und konnten das nicht erklären. Rudi Bommer hat es eben angedeutet, dass das auch dann Uerdingen so ein bisschen angelastet wurde, dass man das quasi alles initiiert hätte. Und Lippmann hat sich dann in den Westen abgesetzt und das ist dann Klaus Sammer auch so ein bisschen auf den Deckel geschrieben worden, dass er seine Spieler nicht im Griff hat. Und natürlich war es auch eine historische Schmach und weil wir ja vorhin auch darüber gesprochen hatten, dass es ja auch dieses Spiel gegen Rapid Wien ein Jahr zuvor gegeben hatte. Also in Dresden hatte man den Kaffee auf, was Hin- und Rückspiele angeht.
Ich habe hier gerade parallel mal geschaut, weil ich zugeben muss, dass ich Frank Lippmann jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte. Hat dann später noch beim 1. FC Nürnberg, bei Waldhof Mannheim, in Linz und ganz am Ende seiner Karriere wieder in Dresden gespielt, allerdings nicht bei Dynamo, sondern beim Dresdner SC.
Ja, auch Dixi Dörner, der Kapitän, den wir vorhin auch im O-Ton hatten, ist auch nach der Saison dann gegangen. Man hat noch das Pokalspiel, das nationale Pokalspiel verloren. Also es war wirklich eine, es war eine richtige Scheißsaison dann für Dynamo Dresden hinten raus, wenn ich das hier so ganz platt mal sagen darf. Ja,
gut zusammengefasst.
Und, ja, und es
manchmal
war,
muss man es einfach beim Namen nennen. Das
genau. Finde, ja. Und trotzdem sind sie ein Teil dieses Fußballwunders, auch wenn sie natürlich am Ende daran nicht so gerne zurückdenken wie Rudi Bommer.
Also das, apropos Rudi Bommer nochmal, ich habe nämlich auch gerade parallel nachgeschaut, was so die Erfolge waren von Bayer Uerdingen oder KFC Uerdingen, wurde ja dann mal umbenannt, aber da steht nicht so viel drin in dem Eintrag. Also da ist DFB-Pokalsieger drin, klar, das wissen wir, aber sonst, also kein Meistertitel und so, sondern einfach mal, Meister zweite Bundesliga Nord heißt hier, aber sonst war da nicht viel drin. Aber Europapokal, der Pokalsieger, Halbfinalist eben in diesem Jahr, worüber wir heute sprechen. Und einmal, das wird euch gefallen, Hallenpokalsieger 88.
Yay!
Ja, das ist immer, Hallenmasters. Alles immer gut.
Eine meiner besten, meiner Lieblingsfolgen auf jeden Fall. Die Hallenmasters-Folge.
Am 20. April kommt es übrigens zum Aufeinandertreffen zwischen Uerdingen und Dresden in der dritten Liga.
20. April, Dresden, ja.
Kann man.
Ja, dieses Spiel, ich finde das, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, man hört immer so davon, so, aber mir war das jetzt gar nicht mehr so bewusst, aber ich finde das Wahnsinn, gerade diese Phase in Halbzeit 2, es hat mich so ein bisschen erinnert an das Spiel, wo Mario im Stadion war, das bei der WM 2014 zwischen Brasilien und Deutschland, wenn sich dann eine Mannschaft innen raus spielt, in Brasilien war es dann die Auswärtsmannschaft sozusagen, hier in Uerdingen war es die Heimmannschaft, dann kann die andere Truppe da relativ wenig gegen machen. Bei den Brasilianern hat Neymar gefehlt, gut, bei Dresden war Herr, wie hieß er? Jabuzinski,
Jakubowski.
Genau, war jedenfalls kaputt. Und ich fand das ganz toll, was Rudi Bommer gesagt hat, dass man das auch gemerkt hat, dass diese Wende eben nicht in dieser Rauschphase in der zweiten Halbzeit kam, sondern eben noch davor. Und auch, dass, wie Mario hat es gesagt, 2005 beim Wunder von Istanbul, auch hier der Grundstein vielleicht sogar in der Halbzeitpause gelegt wurde. Dass eben gesagt wurde, nein, wir gehen weiter drauf. Hat ja Friedhelm Funkel vor allem gesagt.
Ich glaube, dass er Rolf Töpperwien in die Kabine gegangen ist und gesagt hat, Leute, seht mal zu.
Ihr spielt ja auch für mich.
Wir haben ja. Sonst geht mir der Programmchef an Kragen.
Übrigens, die Parallele des Ganzen, was du gerade gesagt hast, Olli, das Spiel und das Spiel 2014 in Brasilien, beides vom ZDF übertragen.
Ja, sie.
Die haben sich 2014 gegen nichts anderes entscheiden können, weil ich glaube, da ist parallel nichts anderes gelaufen.
Ja, was lernen wir daraus? Das ZDF setzt sportlich immer die richtigen Entscheidungen. In diesem Sinne, war cool, über ein Spiel zu sprechen, das uns, muss man auch sagen, von sehr, sehr vielen Nachholspielhörern und Hörerinnen immer wieder ans Herz gelegt wurde. Und es war eine große Ehre, es auch vorbereiten zu dürfen. Und Ja, jetzt hoffe ich mal, dass wir vielleicht dann Bayer 05 Uerdingen, wie sie mal hießen, irgendwann dann auch mal wieder im Zweitligabereich zumindest sehen werden und Dresden natürlich auch.
Erstmal Respekt, Hans, dass du nicht einmal Bayer 04 Uerdingen gesagt hast.
Ja.
Das jetzt über eine Zeit von einer Dreiviertelstunde so.
Ja, mir ist in der Pauli-Folge sehr auf Pauli unterlaufen.
Na, aber ich habe immer noch einen Sankt schnell irgendwo reingeschnitten. Das musstest du sehr nach der Folge einmal sagen und dann habe ich es überall reingeschnitten. Also
ich glaube, Hans hat es heute gut geschafft, aber nächstes Mal, wenn er irgendwas kommentiert, dann sagt er ganz, ganz sicher Bayer 05 Leverkusen.
Genau, wenn ich dann...
Ja, da bin ich hundertprozentig sicher.
Ja, wenn ich dann La Liga kommentiere, ja.
Mario, was hast du denn mitgenommen? Weil dir ging es ja ähnlich wahrscheinlich wie mir. Man hatte mal davon gehört, aber so richtig tief drin war man ja bisher noch nicht.
Absolut, ganz genau. Deswegen Respekt, Hans, dass du das so gut gemacht hast, weil es ist immer schwierig, wenn man so legendäre Spiele irgendwie nicht erlebt hat und nicht miterlebt hat, nicht gesehen hat. Und dann kriegt man aber von vielen Hörern plötzlich gesagt, ey, mach doch mal was dazu. Und dann denkt man sich doch so, Mensch, was war das denn? Was war denn da los? Ich war da gar nicht auf der Welt. Keine Ahnung, was in Uerdingen los war 1986. Aber echt, deswegen Respekt, Hans. Was ich habe natürlich viel mitgenommen, weil ich davor sehr wenig wusste, aber mir hat besonders gut gefallen, dass Matthias Sammer mit 18 da auch schon gespielt hat von Anfang an und dass sein Vater der Trainer war.
Und jetzt fällt mir auf, natürlich, wir haben nie über dieses Spiel gesprochen, Hans, wie du ganz am Anfang das schon richtig gesagt hast, aber natürlich über einen der Protagonisten, nämlich über Matthias Sammer.
Richtig, ja.
Es nützt alles nichts, irgendwie werden wir es, drückt uns zu Hause bitte die Daumen, in diesem Jahr auch noch schaffen, Matthias Sammer als Gast zu begrüßen. Ob dann nun bei Mario auf der Couch oder per Telefon, das würde ich auch noch in Kauf nehmen, muss ich zugeben.
Wir müssen die Fragen an Matthias Sammer jetzt um weitere ergänzen, denn
wie war das damals? Am 19. März 1986 in der ausverkauften Grotenburg. Ja, also mir hat die Folge viel, viel Spaß gemacht. Hans, du hast es vorbereitet, deswegen ist ja immer schwierig zu fragen, das Ganze. Aber gab es irgendeinen Fakt oder irgendeine Anekdote, irgendeine Geschichte, die du am besondersten fandest?
Ja, tatsächlich finde ich diese Perspektive der Medien sehr, sehr spannend, dass also wirklich ein Verein auch weiß, heute werden wir live übertragen vom ZDF, dass Rolf Töpperwien uns da mitnimmt in diese Entscheidungsphase innerhalb der Redaktion. Und man da Überzeugungsarbeit leisten muss und ist am Ende, ja, wie das ja heute bei jedem Sportsender ist, der einfach, keine Ahnung, wenn die bei den Australian Open Zverev im Viertelfinale rausfliegt, ist es auch blöd für alle Deutschland-Fans und auch für die Sender, die es übertragen. Wer weiß, aber es ist so, dass ich mir dann schon gedacht habe, okay, es war immer schon so und interessant, dass es auch heute noch so ist.
Ja, apropos Überzeugungsarbeit, Mario hat es ja auch schon richtig gesagt, viele, viele, viele von euch haben uns via Twitter und Instagram dieses Thema vorgeschlagen. Danke noch einmal. Also es hat sich wirklich gelohnt. Es ist ein sau interessantes Thema. Und zwar nicht nur wegen dieses Spiels, sondern wegen allem, was davor war und auch wegen allem, was danach war. Rudi Bommer hat uns ja auch mitgenommen in das Hier und Jetzt rund um die Grotenburg. Also von daher nochmal vielen Dank an euch zu Hause. Und ihr seht, es lohnt sich, immer beharrlich bleiben. Also wenn euch noch ein weiteres spektakuläres Spiel oder eine besondere Geschichte einfällt, einfach immer her damit. Und wir suchen uns das Ganze dann immer, ne, ihr wisst ja, wie es läuft, wenn sich das Ganze jährt, dann behandeln wir dieses Thema auch. Wenn euch also etwas einfällt, immer her damit an nachholspiel@gmail.com oder eben bei Twitter oder eben bei Instagram. So, habt ihr noch letzte Worte?
Grüße an den Grotifant.
Der Grotifant, oh ja. Dem würde auch ein Schal von
Nachholspiel gut stehen. Nachholspiel, ne? Gut stehen. Kann man das nicht organisieren?
Genau, nachholspiel.de, einfach mal oben im Shop gucken. Folge 80, nächste Woche ist es soweit. Wir werden ziemlich alt, sind dann in Impfgruppe 1, glaube ich, so langsam angekommen. Viel Spaß, bis nächste Woche. Genießt die Zeit, bleibt gesund.
Das ist die Hauptsache.
Tschüss.
Genau.
Tschüss.
Bis nächste Woche.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.